Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Mit 17 hat man eine ganze Menge Dinge im Kopf, die man machen könnte. Die meisten davon bringen einen in seinem Leben vermutlich nicht wirklich weiter. Zumindest ist es bei mir so gewesen. Bei Philipp Kalweit war das anders. Der hat schon mit 14 Vorträge über IT-Sicherheit gegeben, hat mit 17 seine eigene Firma gegründet, obwohl das eigentlich gar nicht geht in Deutschland, und ist mit 18 der jüngste Profi-Hacker Deutschlands, sagt er zumindest über sich selbst. Und er ist zu Gast heute Morgen hier in Deutschlandfunk Nova. Moin Philipp.
Ja, guten Morgen Sebastian, grüß dich.
Na, alles freut gut mich. So einem schönen Sonntagmorgen, an dem wir uns hier begegnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss gestehen, freut mich, dass ich präsent sein darf hier in der Show sozusagen und ja, schön dich zu hören.
Hast du eigentlich irgendwann mal frei? Also so als Jungunternehmer, ist so ein Wochenende bei dir oder kannst du das eh abhaken und du musst immer arbeiten?
Man glaubt es kaum, aber das werde ich sehr häufig gefragt.
Habe ich mir gedacht, ja.
Nee, also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, von daher ist es tatsächlich essentiell, dass ich da ganz spezifisch trenne. Einfach aus dem Grund, wenn ich arbeite, bin ich auch hobbymäßig tatsächlich unterwegs, sozusagen, als dass ich mich dann eben fortbilde. Von daher gilt eine strikte Regel, zu Hause niemals ein Notebook haben.
Ach was, tatsächlich. Also tatsächlich, zu Hause ist genau. Zu Hause und da hast du auch nicht, also da guckst du auch nicht mal in eine Firmenmail rein,
nee,
oder sowas?
Nicht, überhaupt nicht. Das ironischerweise kriegst du hin? Und glücklich, also ironischerweise und glücklicherweise ist es tatsächlich so, dass ich zu Hause gar keinen Mobilfunkempfang habe. Wenn man mich erreichen möchte, geht's einfach nicht. Ich muss dann auf dem Balkon, ist ein Running Gag bei meinen Freunden, aber ich muss gestehen, ist nicht so cool, wenn man dann telefonieren möchte und die Nachbarin Frederike von nebenan, die möchte das auch. Genau, wir kriegen dann einfach von beiden Gesprächen was ein bisschen mit. Das hat so einen Mehrwert.
Grüße an Frederike an der Stelle. Aber genau. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich schon Internetanschluss und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht.
Ich habe Internet, genau.
Ja. Aber du guckst nicht in dein Mailprogramm rein, du hast keine Smartwatch, die dann irgendwas übermittelt oder irgendwie...
Nee, ich habe wunderbare, nette Kollegen, die mich dahingehend unterstützen, als dass, wann immer ich nicht präsent bin und gerade offline sozusagen, dass sie sich um E-Mails und ähnliches Relevantes kümmern. Ansonsten, muss ich gestehen, kann man mich auch per Direktnachricht oder noch viel besser, man ruft mich über einen Messenger an, dann kriege ich das auch mit. Also das sind eher so die Notfalldinge sozusagen.
Ich verstehe. Genau. Du nennst dich selbst jüngster Auftragshacker Deutschlands. Bist du es auch?
Vollkommen richtig. Fangen wir mal so an. Nein, ist wahrscheinlich nicht. Nee, also es ist weniger Marketing als, also ich muss gestehen, Grüße an meine Marketingabteilung gerade, aber mit denen hat es tatsächlich nichts zu tun, es ist eher ein Warnhinweis. Wenn man mit 16, habe ich angefangen, so richtig professionell Pentests anzubieten, dann irgendwie an einen Kunden gehe, das sind zumeist DAX-Konzerne, und sage, hi, ich bin Philipp, ich bin 16, wohne in Hannover damals noch und ich würde ganz gerne mal, in Anführungsstrichen natürlich, mit euren Kronjuwelen spielen, also eurer IT-Infrastruktur, lasst mich die mal hacken, lasst mich die mal auseinandernehmen. Dann sagt jeder sofort, nee, das geht nicht. Und Anekdote wäre beispielsweise, ich bin mal bei einem Kunden vor Ort gewesen und die Kollegen, also der Kunde sozusagen, hatte sich dann eben informiert gehabt über meine Referenzen, unglücklicherweise nicht über mein Alter. Und dann saß ich da und dann hieß es ganz schnell, also im Schriftverkehr war es noch sehr geehrter Herr Kalweit, im Gespräch war es dann lieber Philipp. Und um solche Dinge eben zu vermeiden, eben solche Überraschungen, verwende ich das sehr, sehr häufig, ganz, ganz gerne.
Genau. Trägst du dann Anzug oder setzt du dann bewusst quasi so ein bisschen auf Turnschuh-Schick, weil das imagemäßig besser kommt in der Branche?
Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber habe ich mir persönlich, als ich angefangen habe, sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Die Quintessenz meiner Thesen war tatsächlich der Impuls, grundsätzlich zu sagen, ich bin jünger, ich brauche den Anzug nicht. Das kann ich mir offen gestanden nur dann erlauben, wenn ich bereits die Referenzen habe. Also man muss bedenken, junges Alter ist in dieser Branche tatsächlich eher hinderlich. Mit anderen Worten, die Klischees in der Branche zu bedienen, zu sagen, hey, wir sind Hacker, wir haben Pizzakartons irgendwie und wir sind irgendwie im Keller präsent immer, wir hassen Tageslicht. Also das sind Klischees, die sind offen gestanden auch nur Klischees. Aber die dann noch weiter auszureizen, ist sehr, sehr ungünstig, denn du musst dir vorstellen, bei einem Kunden, der vorher noch keine Penetrationstests, also schlichtweg Auftragshacking durchgeführt hat, der wird erstmal die klassischen Klischees rausholen. Hey, hier Hollywood-Klischees, hier und da, und die zu beseitigen auf einer objektiven Ebene in der Kommunikation, das ist schon mal schwierig. Und dann noch zu sagen, hey, ich habe einen Hoodie an, den ich privat sehr, sehr gerne trage. Also ich trage sehr, sehr gerne Veranstaltungst-T-Shirts, immer in schwarz. Super gerne, aber beim Kunden eher weniger. Da habe ich tatsächlich Anzug an und du musst bedenken, Es gibt eine Anekdote, es gibt ein Security House, das auch Fokus auf Pentest hatte. Die haben in der Anfangszeit, die sitzen in Frankfurt, die haben in der Anfangszeit, saßen die tatsächlich bei einem Kunden und da hat ein Kollege gefehlt. Das war deren Vorteil, denn, und so kann ich das zitieren, man hatte dann in dem Meeting gefragt, Mensch, schön und gut, was Sie uns da erzählen, aber wo ist denn da der Hacker? Wo ist denn der Experte hier? Und da waren die Kollegen im Anzug tatsächlich so ein bisschen in der Krise. Die haben dann den Kollegen, der noch fehlte, angerufen und gesagt, hey du, geh mal zu einem Bekleidungshaus und lass dir mal einen schwarzen Hoodie geben, komm dann her. Und den haben sie dann tatsächlich in dem Meeting, das war wirklich einer der Anfangszeiten, die wir hier in der Branche, also die Branche hatte, der wurde dann als der Hacker vorgestellt. Mensch, hier, also es gibt sowohl die einen, die sagen, hey, ich will die Klischees nicht bedient haben, ich will sehen, ihr spielt mit unserem Geschäftsalltag, mit unseren Kronjuwelen, ich hätte ganz gern, dass ihr auch seriös auftretet. Und zum anderen gibt es auch die, die sagen, hey, Hollywood-Klischees, die will ich ganz gern mal sehen. Also mal so, aber überwiegend Ersteres, genau.
Ich will jetzt auch gar nicht so lange auf deinem Alter rumreiten.
Das freut mich.
Aber eine Frage muss ich doch noch stellen, weil es mich interessiert, weil du bist 17 gewesen oder bist 16 gewesen, als du die Firma gegründet hast. Ist das richtig?
Ich habe mit 16, freiberuflich war ich da tätig und habe mit 17 die GmbH gegründet, genau.
Die du eigentlich gar nicht gründen durftest, weil du nicht volljährig gewesen bist. Wie hast du das gemacht? Du bist ja trotzdem Geschäftsführer dann, ne?
Ich bin mittlerweile Geschäftsführer, tatsächlich, genau. Hintergrund war der, viel Nachfrage. Irgendwann war dann tatsächlich die Argumentation, wir brauchen eine Buchhaltung, die muss legitim sein. Mit anderen Worten, du müsstest mal ein Gewerbe anmelden. Und da war ich tatsächlich in der Problematik, das kann ich gar nicht. Ich bin minderjährig, ich bin nicht volljährig, folglich auch nicht voll geschäftsfähig. Und dann bin ich tatsächlich zum Amtsgericht gegangen und habe mich auf einen Paragraph berufen. Ich bin der Meinung, das war 112, und habe gesagt, ich würde mich ganz gern als einer der wenigen offen gestanden voll geschäftsfähig erklären lassen. Laut Richterin, ich muss gestehen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber laut Gerichtsprotokoll bin ich einer von zweien, der dann tatsächlich voll geschäftsfähig vor dem 18. Lebensjahr ist. Und das Schöne daran ist ja tatsächlich, ich musste mir das einklagen, mit anderen Worten, wenn dann tatsächlich der Wagen vom Jugendamt vor dem Hause steht, dann wundern sich natürlich die Nachbarn, aber das ist eine wunderbare Anekdote, die man sicherlich auch die nächsten 20 Jahre noch erzählen kann. Genau.
Und die Richterin war dann direkt auf deiner Seite oder war das auch so ein bisschen Kampf?
Das war tatsächlich Kampf, insofern als das tatsächlich das nicht häufig vorkommt und wann immer man einen Paragraphen praktisch anwenden muss, mit dem man tatsächlich noch nicht gehandhabt hat, geht es dann natürlich darum, dass man das fundiert macht. Zum einen war Gespräche mit dem Jugendamt notwendig, zum anderen durch eben Lehrkräfte an meiner Schule, sodass eben eine gewisse Basis notwendig war. Da waren dann eben Aussagen notwendig, dass eben mein geistiges Entwicklungsstadium tatsächlich dem gerecht wird eines 18-Jährigen. Das sind Dinge, die eben Klassenlehrer und Ähnliches ausstellen musste, sowie das Jugendamt und Ähnliches. Also da waren sehr viele Instanzen tatsächlich involviert, als dass das gar nicht mal so einfach war. Und da musste man sich tatsächlich auch rechtfertigen. Also es war tatsächlich eine Gerichtsverhandlung, genau.
Aber das hast du alles erfolgreich hinter dich gebracht, hast deine eigene Firma gegründet, und wie dein Berufsalltag aussieht, darüber reden wir gleich hier in Deutschlandfunk. Nova zu Gast ist Philipp Kalweit. Er bezeichnet sich als den jüngsten Hacker Deutschlands, weil er mit 17 schon seine eigene Firma gegründet hat, was eigentlich gar nicht geht. Was genau ist denn jetzt eigentlich deine Berufsbezeichnung?
Also zunächst einmal bin ich IT-Security-Consultant, also berate tatsächlich dahingehend auch, so wie viele meiner Kollegen. Ich sehe mich aber eher als Penetrationstester, also im Volksmund würde man Auftragshacker sagen. Also offen gestanden wäre in der Außenkommunikation, wenn es um die Firma geht, tatsächlich Geschäftsführer notwendig und essentiell, dass ich das nur sehr ungern verwende, das muss ich gestehen. Hat zumeist dann eben damit zu tun, dass eben dann die fachlichen Gespräche immer so ein bisschen zurückgestellt werden. Das finde ich so schade, deswegen verwende ich das nicht so gerne oder häufig, genau.
Dann nehme ich jetzt mal den Hacker als Begriff, unter dem wir uns vielleicht grob was vorstellen können. Was machst du da genau? Du sagst jetzt, oder hast jetzt schon häufiger mal den Begriff Penetrationstests benutzt.
Genau.
Vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, was das genau ist und wie vielleicht auch so ein bisschen dein Arbeitsalltag aussieht.
Genau, also zumeist aufgrund dessen, dass ich mittlerweile einen Kollegen mehr habe, sitze ich zumeist präsent im Büro. Es gibt wenig Außendienst im Sinne von, ich besuche den Kunden zumeist nur bei Erstgesprächen oder bei Abschlusspräsentationen. Also wenn auf repräsentativer Ebene tatsächlich etwas benötigt wird. Kundenprojekt habe ich tatsächlich auch, da bin ich zumeist involviert und versuche dahingehend eben ein bisschen anzuleiten, mache auch selber tatsächlich Pentests. Quintessenz von dem, was ich tatsächlich tagtäglich mache, ist, ja, wir versuchen in die Infrastruktur unserer Kunden einzudringen. Was heißt das konkret? Also ich glaube, ich muss davor sagen, was wir machen, hat einen gewissen gesellschaftlichen Mehrwert. Wir sind aktuell in der Automobilbranche tätig, versuchen da Steuergeräte zu prüfen, also ab 2020 X kann kann ich tatsächlich von unserer Dachterrasse schauen und sagen, hey, einige dieser Autos, die da unten fahren, die haben wir tatsächlich geprüft.
Ach cool.
Man kann tatsächlich ein bisschen überskalieren, wenn man möchte, und so ein bisschen angeben und sagen, dadurch rettet man passiv so ein bisschen Leben, als dass eben die Geräte tatsächlich einen gewissen Sicherheitsstandard entsprechen. Letztendlich hat man dann eben auch was Gutes getan. Also wenn ich dir jetzt irgendwie erzähle, hey, wir haben eine Drohne, wenn da so ein Abwurfmechanismus und wir versuchen irgendwie auf Firmengelände, wo man tatsächlich nur nach Authentifizierung, nach Autorisierung draufkommt, irgendwelche USB-Sticks abzuwerfen. Das klingt dann schön nach Hollywood-Szenarien, aber ich muss gestehen, das muss man immer in dem Kontext sehen, als dass es tatsächlich einen Mehrwert hat. Und zum anderen, da bedarf es natürlich einer gewissen Evaluierungsbasis. Also das machen wir nicht von einem auf den anderen Tag, das sind dann 3-4 Monate tatsächlich notwendig. Da versucht man dann Bewerbungsgespräche zu halten, versucht dann herauszufinden, also man schreibt dann folglich so viele Bewerbungen, bis man dann endlich mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Da hat man dann direkt einen Ansprechpartner, schaut sich im Büro um, welche USB-Sticks verwendet er, und klassischerweise hat man dann einen, wo man sieht, hey, da verwendet den USB-Sticks, dann hat man da eine Drohne, versucht dann natürlich im Auftrag des Kunden da irgendwie den Namen auf den USB-Stick zu schreiben, den man nachkauft, den dann irgendwie abzuwerfen und zu schauen. Die meisten Security-Policies sehen so aus, dass die Mitarbeiter, die insbesondere in solchen Arealen, wo tatsächlich eine Autorisierung notwendig ist, um auf das Gelände zu kommen, dann tatsächlich einfach solche USB-Sticks nicht aufgehoben werden dürfen, zumindest nicht an den Rechner gesteckt werden. Mhm. Ich muss gestehen, die anderen Beratungshäuser haben zumeist Standardschreiben, es sind 100 Seiten, von denen 10 individuell sind, ein bisschen also wenig praxisnah, und da kommt es dann zustande, dass dann eben die IT das zumeist dann eben in den Rechner steckt. Und wie du weißt, IT zumeist administrative Rechte, da ist es dann umso schöner. Also so einfach kann man es haben. Genau. Und wenn das eben nicht klappt mit den Bewerbungsgesprächen, dann schaut man eben, gibt es Firmen-USB-Sticks, die sind zumeist normale USB-Sticks, die sind gelabelt. Dann geht man zu irgendeinem Unternehmen hin und sagt, hey, label mir das mal mit diesem Logo und schick mir das an XY-Postfach. Das funktioniert auch. Das sind so die atemberaubenden Dinge, die so ein bisschen interessant klingen. Ich muss gestehen, das erzähle ich viel, viel lieber. Denn ich bin offen gestanden auch Datenschutzbeauftragter. Und wenn ich dir erzähle, Mensch, ich kann die Datenschutzgrundverordnung von oben bis unten hoch und runter zählen, dann wirst du sagen, Mensch, vielen Dank, aber nicht ganz so spannend. Von daher erzähle ich lieber davon. Aber klassischerweise ist es tatsächlich irgendein Kunde, klassischerweise eben Bankenwesen, Versicherungswesen, irgendeine Softwarelösung, eine Banking-App beispielsweise, die soll an den Kunden gebracht werden. Und bevor die tatsächlich in den Play-App-Store gerät, dann wird sie tatsächlich einer gewissen Revision unterzogen. Auf praktischer, auf theoretischer Ebene. Den praktischen Teil übernehmen wir sehr, sehr gerne, wo es dann darum geht, eben zu schauen, wie kommen wir als mögliche Auftragshacker in die Softwarelösung rein, versuchen uns da reinzuhacken. Und was am Ende dann tatsächlich unglaublich notwendig ist, ist die Dokumentation. Wir sind ein kundenorientiertes Beratungs- und Dienstleistungshaus, mit anderen Worten. Der Kunde hat als Mehrwert letztendlich nichts, wenn wir sagen, hey, wir haben uns reingehackt. Das war dem ja auch schon vorher bewusst, dass es irgendwelche Angriffsvektoren, Schwachstellen sozusagen geben muss, sondern wir sprechen Handlungsempfehlungen aus, wie kann man das verbessern. Hier, hier, hier und da ist ein Angriffsvektor und vor allem noch um einiges relevanter, eine Risikoeinschätzung. Also wie relevant ist das, wie kann das am besten gefixt werden und wie macht ihr das am besten? Das ist, womit wir tatsächlich unser Kerngeschäft füllen und woran wir letztendlich auch unser Geld verdienen. Genau.
Aber das heißt, es ist auf zwei Ebenen tatsächlich. Einmal quasi die virtuelle Ebene, wo ihr euch mit Software auseinandersetzt, wo ihr euch mit ihrer IT-Infrastruktur auseinandersetzt, aber ihr geht tatsächlich auch, wie du das gerade erzählt hast, schon James Bond-mäßig hin und versucht auch quasi in der äußeren Sicherheit, also in der realen Welt, Sicherheitshürden zu überwinden, weil das ein normales Szenario ist. Also ist es tatsächlich wahrscheinlicher, dass die Sicherheit quasi aus der echten Welt, also von jemandem, der irgendwie in die Firma eindringt, penetriert wird, als dass sie direkt übers Netz penetriert wird? Weil das war so mein erster Gedanke, was ihr macht. Also wenn, dann kommt irgendwie ein Angriff übers Internet und
genau, so. Das ist, wie gesagt, hatte ich soweit ja auch schon ausgeführt, das, was wir tatsächlich tagtäglich machen, so etwas wie Red Teaming, wo man dann USB-Sticks und ähnliches verteilt. Klar, das sind dann nicht irgendwie 100 USB-Sticks auf einem Parkplatz, wo dann 20 auf einem Quadratmeter sich befinden. Das ist ein bisschen evaluierter. Das machen wir vielleicht alle 3-4 Monate, muss ich gestehen. Aber so ist es tatsächlich, das machen wir auch. Also klar, klassischerweise irgendwie tatsächlich bloß übers Internet. Klar, aber du musst bedenken, der größte Angriffsvektor ist tatsächlich der Mensch, wie ich eben schon sagte. Also es gibt, man kann alles in der Theorie ausarbeiten. Es gibt genug ISO-Standards, grundsätzliche Sicherheitsstandards, Policies und ähnliches, die dafür sorgen, dass wir auf theoretischer Ebene einen hohen Sicherheitsstandard in der IT-Sicherheit realisiert bekommen haben. In der Praxis sieht das zumeist anders aus. Und das ist tatsächlich, was wir prüfen. Also wie gesagt, eine gute Security-Policy sieht so aus, Mitarbeiter auf gar keinen Fall USB-Sticks, fremde USB-Sticks oder grundsätzlich USB-Sticks in Rechner stecken und auch keine Handys da aufladen und ähnliches. Die Security Policy ist dann schön und gut strukturiert, aber zumeist gibt man das dann an die IT und sagt, hier ein USB-Stick gefunden, und die ist dann entweder so neugierig oder will ganz gern helfen und den zurückgeben und steckt ihn dann selber ein. Also das sind dann eben Dinge, die in der Praxis eben vom Scheitern zeugen, und das ist, was wir dann letztendlich auch prüfen. Genau.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Mein Gast heute Morgen heißt Philipp Kalweit, ist 18 Jahre alt und hat mit 17 sein eigenes IT-Sicherheitsunternehmen gegründet. Wie viele Menschen arbeiten mittlerweile für dich?
Wir sind offiziell 21, wir waren mal 22, ich muss gestehen, die Branche ist hart, es gibt sehr, sehr viel Nachfrage, wenig kompetente Menschen. Einer unserer besten Pentester, der war unter den Top 100 der Whitehead-Hacker weltweit in einer Bug-Bounty-Researcher-Plattform, der wurde abgeworben. Mit anderen Worten, wir sind aktuell nur 21, haben aber auch wieder ein paar Einstellungen. Mit anderen Worten, wir sind kontinuierlich am Wachsen, und das hoffe ich auch weiterhin, denn das ist offen gestanden ein sehr, sehr schöner Umstand und eine wunderbare Entwicklung, die ich am Anfang des Jahres und alles davor offen gestanden nicht erwartet hätte. Genau.
Da ist so ein bisschen auch schon so Hacker-Language am Start. Ne? White-Hat-Hacker heißt eigentlich Hacken zum Guten. Es gibt dann auch die Black-Hats und die Grey-Hats, genau. Ne? Die dann irgendwo, also die Bösen und die so im Zwischenbereich sich aufhalten,
genau.
Quasi.
Genau,
ne?
Vollkommen richtig.
Wie bist denn du eigentlich zum Hacken gekommen? Also wann hast du gemerkt, das interessiert dich? Und weiß ich nicht, da würde ich mir so ein bisschen mehr Wissen aneignen.
Freut mich, dass du so positiv formuliert tatsächlich fragst. Also einige Fragen, wie konntest du nur dahin kommen, sozusagen? Da argumentiere ich dann sehr, sehr gerne. Es ist ein wunderbares Gefühl, eben diese Privilegiertheit zu haben, einen Zustand erreicht zu haben, den der Entwickler, also der Konzepteur, der Konzeptionist an sich gar nicht hervorgesehen hat, erdacht hatte. Und zum anderen, du hast, also klar, also man kann es jetzt auch umformen und sagen, hey, wenn man irgendwie Graffiti sprüht oder ähnliches, das ist auch ein bisschen privilegiert, da fühlt man sich auch irgendwie ganz cool. Hier ist aber tatsächlich die Differenz, die sich da ergibt, als dass das tatsächlich nur mit gewissem Know-how zu realisieren wäre.
Ich würde es auch gar nicht negativ sehen tatsächlich. Also ich finde, für mich ist das so ein bisschen auch die Neugier. Also es ist
vollkommen richtig,
sowas wie, wenn ich irgendwie mein Radio auseinanderschraube, um herauszufinden, wie das funktioniert, kann ich doch auch mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie in den Quellcode von einer Sache reingucken, die mich interessiert, oder beschäftige mich mal mit Assembler, also Maschinensprachen, um zu verstehen, was mein Computer da eigentlich tut. Also das wäre so mein Ansatz.
Vollkommen richtig. Also das war tatsächlich der Auslöser, warum ich mich damit beschäftigt habe. Ich bin tatsächlich so ein Mensch, der Dinge nicht versteht, sondern sie sich logisch herleiten kann. Mit anderen Worten, wo ich zuallererst ganz, ganz große Probleme mit hatte, war das ABC. Und auch die Zahlen, denn die Zahlen rein, da muss ich gestehen, es gibt für mich keine, also es gab für mich tatsächlich, also das habe ich einfach auswendig gelernt, so wie jeder andere das auch tut. Aber was mich dann eben daran gestört hat, ist, dass ich es auswendig gelernt habe. Mhm. Da war eben nicht, warum kommt jetzt das B nach dem A, gibt es da einen logischen Grund für? Nein, es ist tatsächlich einfach so.
Ja.
Und das hat mich lange Zeit gestört. Und bei der IT ist es schön, denn da ist es dynamisch, in der IT-Sicherheit umso mehr. Mit anderen Worten, da tatsächlich immer diese Lernbasis zu haben, immer weiterzukommen, war wunderbar. Und das hat meinen Wissensdurst soweit gestillt. Und was noch hinzukam, ist das, was ich als erstes angeführt hatte. Man hat eben so dieses gewisse Privilegierte, was einen eben dazu verleitet, eben zu sagen, Mensch, das, was du jetzt hast, das sorgt auch für viel Verantwortung. Der musst du gerecht werden. Da sind ethische Komponenten unglaublich relevant. Aber letztendlich, die Mischung aus Neugierde, das tatsächlich einfach auszuprobieren. Denn IT-Security, wenn es in den offensiven Bereich geht, da geht es dann tatsächlich einfach darum, es zu machen. Da ist Theorie schön, aber Praxis ist das, worum es zählt. Und eben auch beweisen zu können, hey, in der Theorie alles super schön, es erfüllt einen gewissen Sicherheitsstandard, und dann eben zu zeigen, Mensch, in der Praxis ist es ganz anders, das ist noch umso schöner, und das ist tatsächlich auch, warum ich das tagtäglich mache. Mhm. Einfach um diesen Wissensdurst zu stillen und Leuten zu beweisen, es geht auch anders, und wir haben es geschafft.
Wie war das dann so in deiner Schulzeit? Ich habe gelesen, du hast mit 14 schon Vorträge gehalten bei einem Fachkongress, du bist auch schon als Berater tätig gewesen. Hast du da überhaupt irgendwie Bock auf die Schule gehabt? Hast du da noch irgendwie Zeit dann auch gehabt, dann dich ordentlich um die Schule zu kümmern?
Tatsächlich war es so, dass ich erstmalig freigestellt werden wollte. Das war dann auch in Ordnung. Da hatte meine Mama dann eben noch per E-Mail dem Direktor geschrieben und darum gebeten, dass ich freigestellt werde. Das wurde dann auch genehmigt. Mhm. Beim zweiten Mal war es ein bisschen kritischer. Da hat man gesagt, Mensch, warum ist das jetzt notwendig? Schon zum zweiten Mal, kurzer Zeitraum. Und glücklicherweise war dann die Fügung, dass das tatsächlich für eine staatliche Organisation war. Ja, und dann schrieb die Behörde eben dem Kultusministerium, das wiederum der Landesschulbehörde schrieb. Und die Landesschulbehörde schrieb wiederum meinen Direktor, nicht mit nicht mit dem Verweis, man würde mich bitte freistellen, sondern eben hatte erläutert, hier, der Herr Kalweit, der ist bei einer Veranstaltung mit bei, da geht es um IT-Sicherheit, da ist er als Referent eingeladen. Sofern das tatsächlich passt und keine Klausuren anstehen, würden wir Sie doch bitte bitten, ihn dafür freizustellen. Und seitdem war der Deal dann tatsächlich da, für alles freigestellt zu werden, was ich möchte, solange A, die Noten da eben nicht drunter leiden und B, noch viel, viel wichtiger, ich eben dadurch niemanden behindere, sei es mich in meinem Lernzyklus, sei es die Klausuren oder ähnliches. Irgendwann ging das dann so weit, dass ich dann nur noch die E-Mail schreiben musste oder dass ich den Lehrer, soweit war das dann auch schon, einfach per WhatsApp anschrieb, hey, ich würde ganz gerne 2 Wochen dahin gehen. Ist wirklich wichtig und sonst würde ich nicht fragen, darf ich dahin gehen? Und dann war das auch schon so ein, okay, kannst du gerne machen, dann bist du freigestellt. Bedingung, du musst alles nachholen und du musst es nachweisen, dass du es nachgeholt hast. Aber das sind eben die Kleinigkeiten. Genau. Mhm.
Wie war das dann so irgendwie für deine Mitschülerin, deine Mitschüler? Warst du dann der Typ, der irgendwie sich alles rausnehmen konnte? Gab es da, weiß ich nicht, auch mal schon mal einen Kommentar so von wegen, toll, Philipp, bist mal wieder 2 Wochen weg?
Also ja, es gab hin und wieder immer mal dieses, ach Mensch, warum und warum er schon wieder? Aber ich muss gestehen, ich habe sehr, sehr umsichtige Mitschüler gehabt. Mit anderen Worten, tatsächlich ist es einfach so, ich habe mein Hobby gehabt und es hat eben tatsächlich herausgefordert, dass ich mich auch schulisch hin und wieder tatsächlich einfach mal zurückziehe und mich freistellen lasse. Das hat eine gewisse Relevanz, als dass es sich eben nicht vermeiden lässt, dass ich dann frei... Und es ist eben nach objektiv messbaren Kriterien der Fall gewesen. Also es war nicht möglich, das zu verschieben und die Relevanz war größer, dass ich da war für mich persönlich und es hatte auch den Mehrwert für mich persönlich mehr, als dass ich in der Schule bin, dass ich hier nachholen könnte. Und da ich dann hin und wieder auch gerne mal die Handys referiert habe von den Mitschülern und hier und da zum Selbstkostenpreis und das war dann auch so, also ich formuliere es mal anders, ich war Klassensprecher mit anderen Worten, ich habe es geschafft, dass Leute mich dazu gewählt haben, also war das auch auf dieser Ebene tatsächlich in der Kommunikation nichts, was eine gewisse Problematik eben aufgewiesen hat in der Arbeitsatmosphäre.
Also offensichtlich haben dich nicht alle gehasst, weil du andauernd weg warst.
Ich würde mich da nie aus dem Fenster nehmen. Ich würde sagen, nicht alle.
Mittlerweile genau. Hasse Abi, ne? Hast du eigentlich vor, dich jetzt noch irgendwie weiter in dem Bereich weiterzubilden? Ist Quark irgendwie, aber weiterbilden muss man sich wahrscheinlich eh immer die ganze Zeit. Aber willst du dann noch irgendwie einen Stempel draufgeben? Irgendwie mit einer Ausbildung oder mit einem Studium? Also irgendwas Offizielles?
Genau, also tatsächlich ist es so, dass ich gerade das Gymnasium beende habe und folglich tatsächlich das Interesse habe, einfach was Handfestes zu haben. Ich kenne viele Unternehmen, die recht gute Konzepte hatten, die tatsächlich genau das hatten, was der Markt gerade gebraucht hat, aber die Menschen waren einfach noch nicht bereit dazu. Mit anderen Worten, ich würde ganz gerne tatsächlich was Handfestes haben. Ein Studium habe ich mir vorgestellt. Ich muss gestehen, ich war mal an einem Junior-Studienprogramm, habe ich teilgenommen, habe da Informatik und Sozialwissenschaften angefangen, bin dann exmatrikuliert, eben aus dem Grund, dass das einfach nichts für mich, also ich habe gesehen, dass das einfach ein privates Interesse war, dass mich das beruflich aber einfach nicht weiterbringt. Und dass ich das mal machen möchte für mich persönlich, das weiß ich soweit. Aber ich muss gestehen, wir haben einige Kollegen mit bei, die haben Familie. Die haben Kinder, die haben sich, ich weiß von einem, der hat sich gerade eben erst ein Haus angemietet gehabt, da ist eben eine finanzielle Verantwortung, die eben gegenüber dem Kollegen entsteht und da ich tatsächlich selber diese Verantwortung lange Zeit nicht hatte, weshalb ich mich gesträubt davor habe, eben zu gründen im Sinne einer GmbH, dann habe ich mich eben dazu entschieden, mach das und dieser Verantwortung möchte ich jetzt in besonderem Maße eben gerecht werden. Das ist der Grund, warum solche Dinge eben in der Argumentationsweise ein bisschen nach hinten schieben, wo ich sagen möchte, das in 2, 3 Jahren, das wäre ideal. Genau.
Und was ein guter Hacker so mitbringen sollte und in dem Fall gut im doppelten Sinne, weil einmal natürlich gut, was die Fähigkeiten angeht, aber es geht ja auch darum, Gutes zu tun mit seinen Fähigkeiten, also Systeme und damit vielleicht sogar die Welt so ein bisschen sicherer zu machen. Darüber reden wir gleich hier in Deutschlandfunk Nova. Zusammen mit Philipp Kalweit, dem jüngsten Hacker Deutschlands. Was muss ein guter Hacker eigentlich können? Also wenn du jetzt zum Beispiel auch Leute einstellen würdest, worauf würdest du dann achten?
Genau, also zunächst einmal muss man hier bedenken, das ist eine Branche, die recht etabliert ist. Es gibt vielleicht 300 relevante Akteure im Bereich der IT-Security, im offensiven Bereich, dass davon 90% bereits einen Job hat, bereits eine Anstellung, das sollte einem bewusst sein. Mit anderen Worten, viele Unternehmen kompensieren das mit dem Geld, das heißt, die haben dann Kollegen, die das des Geldes wegen machen, die haben dann Firmenwagen, kriegen dann Bahncard 100 dazu. Ich muss gestehen, wir zahlen für den Mittelstand anständig. Und viele meiner Kollegen gehören auch zu den 10% der bestverdienenden Arbeitnehmer in der Statistik. Aber ich muss gestehen, gut, VW oder ähnliche große Konzerne zahlen einfach viel mehr. Und da muss man dann eben bedenken, die kompensieren dann schlechte Arbeitsverhältnisse im Sinne von, du kannst den IT-Security-Mensch, jemand, der offensiv Revision durchführt, nicht mit jemandem zusammenstecken, der als Softwareentwickler tätig ist, aufgrund dessen, dass er eben Revision durchführt und die Fehler des Kollegen findet. In anderen Worten, da eine Abteilung zu schaffen, die dann nur aus Pentestern besteht, ist bei großen Unternehmenskonzernen, Komplexen, eben, ja, offen gestanden recht komplex. Zum anderen kommt hinzu, die Etage über denen und unter denen, die hat nichts mit IT-Sicherheit zu tun. In anderen Worten, da eben zu fördern und das Know-how tatsächlich aufleben zu lassen, das ist eine schwierige Sache, das uns sehr, sehr gut gelingt. Bei uns heißt es fordern und fördern. Und zum anderen, bevor man bei uns einen Arbeitsvertrag bekommt, macht man einen Förderschein, wo dann eben Ziele draufstehen im Rahmen der Förderung. Mit anderen Worten, worauf ich achte, sind Kollegen, die tatsächlich die Passion haben, wie ich, und sich dahingehend weiterbilden wollen, die tatsächlich in der Branche etwas werden wollen, die sich einen Namen aufarbeiten wollen. Und noch viel wichtiger, das ist auch für den Kunden eine sehr, sehr gute Sache, denn letztendlich ist es tatsächlich so, das ist eine sehr, sehr dynamische Angelegenheit, eine Thematik, die sehr, sehr viel Know-how bedarf, dass man sich immer wieder neu aneignen muss. Klassischerweise sind Printmedien im Bereich der IT-Sicherheit zumeist dann veraltet, wenn sie publiziert sind, klassischerweise. wenn man dann um 4 Uhr morgens irgendwie mitbekommt, hier ist ein großer Hack, dass man da eine große Sache, dass man da irgendwie im IRC mitliest, vielleicht auch mal die Ports des Betroffenen durchscannt und dann eben schaut und da eben stetig mit bei ist, das ist tatsächlich was notwendig ist, um am kommenden Tag eben beim Kunden oder intern im Hause auch mal ein bisschen darüber sprechen zu können. Und dann einen Kollegen zu haben, der dann ausschließlich sagt, ich mache das tatsächlich nur, wenn ich arbeite, mich dann eben fortzubilden, das ist etwas, was in der Branche zum einen hinderlich ist und zum anderen wir offen gestanden nicht gebrauchen können. Also das sind so die tatsächlichen Kernkompetenzen. Wir brauchen die Passion, das Interesse wirklich dahingehend etwas zu werden und tatsächlich einige Referenzen, die eben auch für den Kunden notwendig sind. Alles andere kann man aufarbeiten, kann man durch Fördern und Fordern tatsächlich realisieren, und aufgrund der flachen Hierarchien bin ich guter Dinge, dass wir Kollegen haben, die dann tatsächlich auch gerne bei uns sind.
Genau. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass sich da unfassbar viel tut in dem Gebiet, also sowieso IT-Sicherheit. Dass da auf beiden Seiten oder weil da auf beiden Seiten Menschen arbeiten, ist das natürlich auch immer so ein Stück weit ein Wettlauf. Es gibt die einen Menschen, die daran interessiert sind, sich illegal in Systeme einzuhacken, genau. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt auf der anderen Seite die Menschen, die versuchen herauszufinden, welche Wege sie diese anderen Menschen irgendwie aufmachen können. Dann gibt es die Nächsten, die versuchen, diese Wege, die aufgemacht werden, wieder zuzustopfen. Also das ist ja schon ein ewiger Wettlauf. Glaubst du, man kann den auf lange Sicht gewinnen, auch so mit dem Hinblick darauf, dass es ja, wie du eben schon angedeutet hast, ja auch der Faktor Mensch häufig der größte Unsicherheitsfaktor ist. So, ne? Also Router, die nicht geupdatet werden, Software, die nicht ordentlich benutzt wird. Glaubst du, die Welt ist in 20 Jahren IT-mäßig noch kontrollierbar, was Sicherheit angeht?
Man kann das ein Stück weit kompensieren. Klar, es gibt einige Unternehmen wie Apple beispielsweise, die machen bei super tollen neuen Funktionen wie neuen Smileys und ähnliches, tun sie dann die relevanten Security-Updates mit rein im Sinne von, oh, die wollen das alle installieren, weil es dann eben Feature mehr gibt, und Security-mäßig sind die dann natürlich auch gut abgedeckt. Aber ich muss offen gestehen, man muss den Ansatz woanders ansetzen. Die Entwicklung, die technologische Entwicklung, die der Mensch tatsächlich vollzogen hat, fangen wir mal an beim Feuer, das tatsächlich zu nutzen bis zum Rad, bis tatsächlich, ja, wir jetzt beim Internet angelangt sind, im digitalen Zeitalter. Da muss ich gestehen, die Entwicklungskurve ist zumeist immer gleich bleiben, bis wir dann tatsächlich im Bereich der Industrialisierung sind. Und dann steigt sie signifikant, und wirklich richtig gestiegen ist sie, seit wir das Internet und ähnliche Technologien haben. Da muss ich gestehen, die gesellschaftliche Entwicklung, die dafür notwendig ist, um eben solche Security-Aspekte zu haben, die kann einfach nicht so schnell sein. Während man eben eine technologische Errungenschaft einfach erfindet, dann ist sie da für alle nutzbar, ist es beim gesellschaftlichen Wandeln, da ist es tatsächlich die Problematik, dass wir alle in den Köpfen uns selber mit diesem Gedankengut vereinen müssen, als dass wir das eben aufnehmen müssen, und jeder Einzelne muss sich eben gedanklich weiterentwickeln. Nur so ist gesellschaftlicher Wandel und Fortschritt eben möglich, und das dauert natürlich signifikant länger, als einfach eine Technologie auf den Markt zu werfen, die dann jeder nutzt.
Aber das ist vielleicht ein Aspekt, ne? Also das ist ein Aspekt, dass natürlich die Menschen mit den Produkten, die sie vorgesetzt bekommen haben, auch ordentlich umgehen müssen, also dass ein Verständnis dafür da ist, dass ich meine Updates einspiele, damit mein System sicher bleibt, oder dass ich ein ordentliches Passwort in meinen Router eintippe und das vielleicht von Zeit zu Zeit auch mal ändere. Das ist das eine Ding, aber auf der anderen Seite müssen nicht auch da die Produkte deutlich besser werden? Also ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie mein Auto funktioniert, aber ich kann es fahren.
Ja, genau. Also es bedarf tatsächlich Impulse, sowohl in der Zivilgesellschaft als auch im Unternehmen, die eben gesetzt werden müssen, dass wir uns alle mehr mit IT-Sicherheit beschäftigen. Eben sich zu sensibilisieren, zu sagen, das ist gang und gäbe, das ist keine Entwicklung, die ich gutheißen würde und die eben auch grundsätzlich einfach objektiv nicht gut ist. Ich muss gestehen, diese Impulse kann eigentlich nur der Staat setzen, der da schon einige Anreize geschaffen hat. Das SUSI-Programm, also sichere und smarte Informationsgesellschaft, wo wir eben als Akteure, als Berater mit tätig sind. Mhm. Wir haben einige Institutionen oder Bundesämter wie das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, das mittlerweile auch immer mehr an Präsenz und Relevanz gewinnt. Aber ich muss gestehen, solche Impulse, dieses Agieren als großer Bruder gegenüber, also als Staat, gegenüber privater Marktwirtschaft und Zivilgesellschaft, funktioniert nur so lange gut, wie man auch selber sich daran hält. Und im Zuge des Bundestags-Hack und anderen Angriffsvektoren, die in den vergangenen Tagen ausgenutzt worden sind, muss ich gestehen, dass diese Haltung offen gestanden nicht wirklich plausibel klingt.
Was ist für dich so bisher die größte Herausforderung gewesen oder vielleicht nur die größte Herausforderung in Zukunft? Oder vielleicht auch, was war dein größter Erfolg bisher?
Der größte Erfolg, den ich jemals hatte bisher. Klar, wir sind für einige Unternehmen präsent, die weltweite Standorte haben, die eine unglaublich hohe Relevanz haben. Wir sind bei einem Unternehmen, das ist unter anderem Partner der Bundesregierung. Mhm. Die sind im Bereich Krisenmanagement tätig und versorgen uns alle als Bevölkerung mit gewissen Ressourcen, wenn die Welt zusammenbricht sozusagen. Und darauf könnte man stolz sein. Wir sind im Bereich der Elektrofahrzeuge tätig. Klar, aber letztendlich, wo ich tatsächlich sehr, sehr stolz drauf bin, ist, dass ich tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dafür keine absurd hohen Sätze nehme. Ich muss gestehen, eine Anekdote wäre, ich komme aus dem Umland von Hamburg, wir sind dann nach Hannover gezogen, große Stadt. Da ist der Umgangston hin und wieder ein bisschen rau. In gewissen Läden, in Filialen und auch in Restaurants, wo ich mir dann denke, Mensch, was sind das denn für Menschen? Ich bin furchtbar nett zu denen. Es liegt wahrscheinlich daran, so vermute ich, dass diese Leute tatsächlich einfach den falschen Beruf gewählt haben. Mhm. Die haben nach 20 Jahren irgendwie, haben sich da so reingeschlitten, kommen immer schlecht gelaunt zur Arbeit. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe, da nicht reinzukommen, insofern, als dass ich jeden Morgen aufstehen kann und sagen kann, Mensch, unglaublich toller Tag. Ich kann jetzt endlich machen, was mir wirklich Spaß macht und darauf freue ich mich und da fahre ich auch gerne morgens um 5 ins Büro. Alles machbar und das ist tatsächlich darauf, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Alles andere, ja, man muss Chancen nutzen, die da sind und das habe ich getan und darauf muss man nicht stolz sein, sondern man sollte eher tatsächlich nachtragend sein, wenn man die Chance nicht genutzt hatte. Mhm. Von daher, das ist das, was ich persönlich also doch als recht besonders schön erachte. Genau.
Philipp Kalweit ist zu Gast gewesen. Er ist IT-Security-Consultant, hat mit 17 seine erste und eigene Security-Firma gegründet und bezeichnet sich selber als den jüngsten Hacker Deutschlands. Und er war zu Gast heute Morgen hier in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke, dass ich da sein durfte, Sebastian.
Sehr, Vielen sehr Dank. Gerne. Schönen Sonntag dir noch.
Hat mir Spaß gemacht. Euch auch. Bis dann.
Tschüss.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.